Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir tanzen. Sie hat mir auch noch gesagt, da habe ich gesagt, warum nicht? Und dann fragt mich die Person, kann das sein, dass ich Sie vor 3 Wochen in Paris gesehen habe? Und da habe ich gedacht, Mann, der macht ja eine Anmache hier, das ist ja professionell.
Das war 1969.
Ja. Aber das stimmte, ich habe dann nachgerechnet und es war genau die Zeit, dachte ich, der Kerl wird mich doch nicht gesehen haben. Doch, so war das. Er hat mich wirklich gesehen und erkannt. Und ja,
wie ging es dann weiter?
Also Klaus, ich muss erst mal sagen, wir sind ein ganz normales Ehepaar. Nichts Besonderes. Das einzige Besondere ist bei uns, dass wir besonders viel Mist gebaut haben, als wir jung waren. Und vielleicht ist das der Sinn, dass wir hier sind, weil man kann da vielleicht sagen, das mache ich so nicht, wenn man jung ist. Ja? Und es war aber wirklich ganz romantisch, der Beginn. Ich habe wirklich in der Zeit damals meine Kreise gezogen in den Discos, wo man die Mädchen findet. Und da saß sie und boah, wie ein Scheinwerfer habe ich gesagt, das ist sie, obwohl ich also sonst nicht so auf eine Sache spezialisiert war. Aber
das war so eine Art romantische Liebe?
Schon von Weitem wusste ich, das ist sie. Dann habe ich tatsächlich gesagt, habe ich sie nicht in Paris gesehen? Ne? Ganz großartig. Und es war tatsächlich so. Ich saß in der Champs-Élysées. Da fluteten die Leute vorbei und sie war dabei mit ihrer Freundin. Ich saß mit meinem Freund da. Also ich sehe da schon ein Eingreifen von jemand, den es gibt, ja, aber da kommen wir noch vielleicht drauf.
Okay, also ihr habt jetzt 79 euch kennengelernt, ihr habt ja dann irgendwann auch geheiratet, wann war das?
Ja, wir haben dann 74 geheiratet, ich fand das zwar ein bisschen peinlich damals, das Heiraten, weil es war ja die Zeit, vielleicht wissen das einige, die 68er, ne? Die ausgehende, oder das waren so die Nachwirkungen, da wollte man eigentlich nicht unbedingt diese bürgerliche Schiene fahren, sondern man wollte die Welt retten. Man wollte was Besseres machen, was Neueres. Und eine Heirat, naja gut, ich war ja schon sowas wie ein Beamter und da gibt es ja auch Steuerermäßigungen und so weiter. Also deswegen habe ich das mitgenommen, aber nicht so mit ganzem Herzen. Ja? Und das hat meine Frau auch zu spüren bekommen, dass das so war, obwohl ich sie gern hatte.
Okay, aber jetzt, ich habe mitbekommen, dass ihr euch 1979 schon getrennt habt. Das waren also dann, die Romantik hat dann wohl scheinbar nur 5 Jahre gedauert in der Ehe.
Klaus, du musst einfach wissen, ich habe Biologie studiert. Meine Professoren haben erzählt, dass ich mich von dem Tierreich her entwickelt habe und dass es keinen Sinn im Leben gibt, außer Spaß zu haben. Und als guter Student habe ich gesagt, die Männer haben recht, das gefällt mir. Spaß ist der Zweck des Lebens. Die Ehe war schön, wir hatten auch Kinder, eine schöne Wohnung, aber draußen lauerte ja auch Spaß. Und den habe ich aufgesucht. Und meine Frau hat zu Hause schön die Familie gepflegt, ich habe draußen meinen Spaß gepflegt. Das ging von mir aus sehr gut. Von meiner Frau aus gesehen nicht, verstehe ich heute allerdings auch.
Ja, also warum habt ihr euch 1979 getrennt und 1981 sogar scheiden lassen?
Ja, also die Schmetterlinge im Bauch waren leider relativ schnell verflogen. Und als die Realität mich dann einholte, mein Mann von seinen Kneipenfeldzügen nach Hause kam und ich dann so einiges entdeckte, was ich besser nicht entdeckt hätte, und ich mit meinen 2 Kindern dann alleine zu Hause war, mehr oder weniger, dann ist das doch schon sehr schnell gebröckelt und ich gemerkt habe, mein Mann wird mir untreu. Dann habe ich doch gedacht, also das lasse ich mir nicht bieten. Das ist nicht gut. Hier läuft irgendwas schief. Was er kann, kann ich auch. Und dann habe ich mich eigentlich gerecht. Also auf Deutsch gesagt, mein Mann hatte mehrere Liebschaften und ja, wir haben dann waren uns dann untreu in der Ehe. Und das hält natürlich keine Ehe aus. Und dann stand dann, ja, so 2 Jahre später dann die Scheidung eigentlich schon im Haus.
Das war, soweit ich mich erinnere, muss da eine Schülerin von dir eine Rolle gespielt haben, die Abiturientin war. Und ich denke, das ging wohl erst nach dem Abitur dann diese Beziehung mit ihr los. Oder wie also, war das?
Klaus, ich muss noch sagen, ich war zutiefst entrüstet, als meine Frau dasselbe gemacht hat wie ich. Und habe gesagt, so nicht. Ich lasse mich scheiden.
Also sie wollte die Revanche holen. Ja. Der Mann geht fremd, ich gehe auch fremd. Ist das so richtig?
Ich fand das unverschämt.
Aha.
Ja, und habe dann auch gesagt, mit der Frau möchte ich nicht mehr verheiratet sein. Wir haben uns dann scheiden lassen. Und jeder hat sein eigenes Leben geführt, so wie er das wollte. Und wir wollten eigentlich so weitermachen. Lieselotte, oder?
Ja. Entschuldigung, sind wir laut genug? Könnt ihr uns hören? Ja, okay.
Es ist erstaunlich, dass man im anderen immer den Balken sieht und bei sich selbst nur den Splitter. Also man verharmlost das, was man selbst dem anderen antut. Was der andere einem antut, das ist riesengroß. Mhm. Ja, wie ging es bei dir nach der Scheidung weiter, Lilo?
Also erstmal bin ich da recht blauäugig reingegangen, habe gedacht, ach, endlich meine Freiheit, niemand mehr, der kontrolliert. Du kannst abends nach Hause kommen, wann du willst. Du kannst mit deinen Kindern machen, wie du willst und denkst. Ich bin dann in eine Wohngemeinschaft gezogen mit einer anderen Frau zusammen, die auch zwei Kinder hatte. Und ach, dann war das eigentlich recht lustig so. Eine Party jagte die andere und natürlich hat man auch gearbeitet. Ich habe dann auch Abitur nachgemacht und tagsüber war ich die brave Mama, aber abends habe ich dann den Tiger aus dem Tank geholt. Und also ich habe eigentlich so zwei Leben gelebt, ja, so ein Doppelleben. Und das geht auf die Dauer natürlich auch nicht gut. Das ging ziemlich auf die Nerven und Schlafentzug und so weiter, was dann alles kommt. Kinder vernachlässigen, also ich muss sagen, wenn damals meine Mutter mir nicht zur Seite gestanden wäre, also da wären, hätten unsere Kinder, ich weiß nicht, wo die heute wären. Also wir haben großen Schaden zugefügt. Das habe ich aber alles erst hinterher realisiert und erlebt, was eine Scheidung für einen Bruch in die ganze Familie bringt. Also die Oma hat gelitten, die Schwiegereltern haben gelitten, die Schwestern haben gelitten, die Cousinen haben gelitten. Es ist eigentlich jeder. Es war einfach nur furchtbar.
Und da war ja auch noch ein drittes Kind dann aus irgendeiner Beziehung das dann noch entstanden?
Ja, das hat dann natürlich aber eine Geschichte, die muss ich ein bisschen ausführen. Wir haben ja eine halbe Stunde Zeit, sonst können die Leute ja nicht folgen.
Wir haben jetzt 10 Minuten, also wir haben noch ein bisschen
ja,
Zeit.
Ja, das ist gut. Naja, jedenfalls die Scheidungszeit war bei mir so, dass ich mich irgendwann gefragt habe, also was soll das Ganze? Morgens aufstehen, arbeiten, abends ein bisschen Spaß, dann wieder ins Bett, morgens wieder dasselbe. Also die sogenannte philosophische Erschütterung kam bei mir relativ spät, 30. Ich war halt da zu dem Zeitpunkt noch nicht studiert. Ne? Und ja, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, was soll das Ganze? Und bin dann so, habe nach Lebensfragen gesucht und bin also voll ins Esoterische reingekommen, habe mit Yoga und Meditation angefangen, habe Leute kennengelernt, die sich schon lange auch mit Astrologie, Pendeln und den ganzen Sachen beschäftigt haben. Und in meiner Suche bin ich da also unglaublich in Dinge reingekommen, die ich also nicht für möglich gehalten habe und bin da immer tiefer reingekommen, habe aber auch gemerkt, dass ich gleichzeitig depressiv und selbstmordgefährdet werde. Ich habe da aber noch keinen Zusammenhang gesehen, das kam erst später. Ich wurde in meinem Lebensstil so hin und her geworfen zwischen einer extremen Lebensfreude, Suche, aber auch einem asketischen Leben. War dann auch mit Bhagwan in verschiedenen Kursen, habe verschiedene Dinge getan und bin wirklich also, habe ein drittes Kind bekommen, unehelich, was zu der Zeit noch sehr schwer war. Ich hatte ja nun mal schon 2 Kinder aus der Ehe und dann ein drittes Kind. Und als das sehr klein war, ein Vierteljahr alt, bekam, es war ein Mädchen, habe mich sehr gefreut über die Geburt dieses Kindes, obwohl es schwer war, noch ein drittes Kind in der Situation zu haben. Aber ich habe das Kind über alles geliebt und plötzlich bekommt dieses Kind Fieberanfälle in einem Ausmaß, dass ich gedacht habe, das stirbt mir jetzt. Und ich habe auch die Atmosphäre von Tod schon im Zimmer gespürt. Und plötzlich denke ich, jetzt drehst du durch, du siehst da eine Gestalt, eine schwarze Gestalt. Und die hat kommuniziert mit mir. Also Leute, die sich mit den Dingen beschäftigen, wissen jetzt, was ich meine. Der schwarze Typ, der da vor mir stand, sagte, ich will die Seele deines Kindes. Und ich habe nur innerlich geschrien und habe gesagt, Gott, wo bist du? Und plötzlich wusste ich einfach, ich muss jetzt Jesus anrufen. Jesus, hilf mir, habe ich dann innerlich geschrien. Und
wer hat dir das gesagt, dass du den Namen Jesus ausrufen sollst?
Es war einfach in mir. Es war einfach da. Niemand hat es gesagt, kein Mensch. Und die Gestalt verschwand, aber die Fieberanfälle ließen nach. Es war noch zweimal dann der Fall. Aber eine unheimliche Atmosphäre war in der Zeit in der Wohnung. Aber als ich den Namen Jesus angerufen habe, verschwand irgendwas Dunkles. Das hab ich einfach körperlich gespürt. Und ich hatte dann, also die Fieberanfälle ließen nach. Und ich hatte auch nach der Zeit noch eine, es hat mich sehr, sehr hin und her geworfen. Ich habe gedacht, naja gut, das war jetzt Zufall, ob du jetzt Jesus angerufen hast oder nicht. Vielleicht waren es doch die Bachblüten. Oder vielleicht doch die Yoga oder irgendetwas.
Oder der Backwaren.
Ja, vielleicht war es auch Buddha, der mir geholfen hat. Oder vielleicht war es doch Jesus. Ich war unglaublich verwirrt zu der Zeit. Und dann kam, eines Tages hat meine Cousine das mitbekommen. Die hat schon ganz lange für mich gebetet. Aber das habe ich auch erst Jahre später erfahren, Monate später erfahren. Ich sagte dann zu mir, willst du nicht noch mal in die Bibel reingucken? Sag ich, ja, doch, eigentlich, klar, gerne. Und ich schlag die Bibel das erste Mal auf. Ich habe nicht gebetet, ich habe an gar nichts gedacht und guck auf den Satz. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich schlag wieder zu und denke, ich Idiot, ich suche jahrelang und hier steht es. Jesus ist der Weg, er ist das Leben, er ist die Wahrheit. Und das war genau das, was ich gesucht habe. Und das hat einfach wie so eine chemische Formel einfach gegriffen und es war gesättigt. Und ich wusste, Jesus ist der, den du gesucht hast in deinem Herzen. Jesus Christus.
Also könnte man sagen, dass die Beziehung, die du angesteuert hast, die Abendveranstaltungen, die du aufgesucht hast, die Events, dass das eigentlich ein unbewusster Vorgang war deines Suchens.
Ja.
Nach Fülle.
Ja.
Nach Erfüllung. Nach einem sinnvollen Leben.
Ja, ich habe gesucht und Jesus hat mich satt gemacht. Ich hatte Hunger und Jesus hat mich satt gemacht. Ich hatte Durst, sehr großen Durst. Ich wäre fast Alkoholikerin geworden. Ich habe Drogen genommen. Ich habe alles ausprobiert. Männer, Drogen, Esoterik. Es war alles nichts. Dreck.
Also nichts konnte den Sinn des Lebens in deinem Herzen ausfüllen.
Ja.
Das war krumm. Und womit hast du versucht, den Sinn deines Lebens in deinem Inneren auszufüllen?
Also, ich habe das Leben meiner Frau so betrachtet von Mannheim, wo ich mich festgesetzt habe. Ich hatte einen guten Lehrergehalt. Ich hatte eine 13 Jahre jüngere Freundin, wie das die älteren Herren so machen, wenn sie einen zweiten Frühling bekommen. Und mir ging es sehr gut. Und dann habe ich meine Frau angeguckt, Backwaren. Dann Jesus, habe ich gesagt, jetzt ist er auf dem Jesus-Trip, aber der ist besser. Es war immerhin gespült, wenn ich gekommen bin. Es gab also auch Kaffee und Kuchen und ein kurzes Gebet habe ich über mich ergehen lassen müssen. Und da dachte ich, naja, für die Kinder ist das besser. Aber es ist immer noch ziemlich verrückt. Wir Männer sind eigentlich klarer im Kopf. Mir haben Frauen und Alkohol, wie das so normal ist, genügt. Und meine Frau hat immer irgendwas gesucht, die Wahrheit oder irgend sowas, ja. Und das fand ich schon ein bisschen daneben, aber so ein normales Leben, das ein Mann führt, tagsüber arbeiten, abends Kneipe und ab und zu mal eine Bekanntschaft, das ist doch was Solides, ne? So habe ich gelebt.
Ja, aber so die Frage nach dem Sinn des Lebens hast du dir so im engeren Sinn eigentlich gar nicht gestellt?
Nein, ich hatte ja den Sinn. Mir ging's gut, meine sämtlichen Triebe waren befriedigt.
Also Lust, Laune und Weib
war alles befriedigt. War alles da. Und wenn ich Lust zu den Kindern hatte, so alle 2 Monate, habe ich sie besucht.
Ah ja.
Und ich habe auch möglichst wenig Alimente bezahlt, aha, damit ja mehr für mich blieb.
Ja, als armer Oberstudienrat mit A14, da muss man gucken, wie man irgendwie durchkommt.
So etwa war mein Zustand. Und dann, wenn ich das gleich weiterfahren darf, kam sie mal eines Tages und hat gesagt, ob ich nicht mal mit zu einer christlichen Wochenendfreizeit komme. Und habe ich gesagt, oh wei, aber für die Kinder macht man ja alles Mögliche. Und meine Freundin hat damals auch gesagt, das ist kein Problem für mich. Bin ich mitgegangen und habe gedacht, ich mach mal dieses langweilige Wochenende, damit die Kinder mal wieder ihren Papa und Mama haben und dann so ein bisschen Familie erfahren. So sind wir damals in so eine christliche Freizeit in Harz gefahren. Ja, das war eine Einladung von meiner Frau.
Ja, und die hast du dann einfach so angenommen?
Ich habe sie halt angenommen, wie ich eben geschildert habe mit den Gefühlen. Ich habe nicht viel erwartet. Ich dachte halt, naja, für die Kinder mache ich das. Ja.
Okay. Ja. Was war eigentlich die Vorgeschichte, dass du den Mut hattest? Ich habe in Erinnerung, ihr habt mir irgendwann mal gesagt, es war ein abgrundtiefer Hass zwischen mir und meinem Mann. Da waren Ewigkeiten dazwischen, zwischen ihm und mir. Ich konnte mir nie mehr vorstellen, irgendwie nochmal eine Verbindung mit meinem ehemaligen Mann einzugehen.
Ja.
Wie kam da eine Veränderung?
Ja, also ich bin nach dem Besuch von meiner Cousine und nachdem ich den ersten Vers in der Bibel gelesen habe, durch eine Freundin der Bhagwan-Sekte in eine christliche Gemeinde gekommen. Klingt unheimlich lustig, war aber so. Und diese junge Christin sagte mir, du, ich habe den Eindruck, in der Gebetsnacht war das, dass Gott deine Ehe wieder heil machen will. Oh, ist mir das Gesicht runtergefallen. Ich denke, wie bitte, den Typ nochmal heiraten? Nee, bitte nicht. Aber die Geschwister dort, also die Glaubensgeschwister in der Gemeinde, haben einfach angefangen zu beten, bestimmt 1-2 Jahre, bis ich überhaupt in der Lage war, mir vorstellen zu können, bis ich langsam in meinem Herzen sowas formiert hat, dass ich gedacht habe, naja, der Gott, der meine Tochter damals gesund gemacht hat, der kann auch eine Ehe wieder heil machen. Also ich fing an, das zu glauben, dass Gott einfach nicht nur einen Körper gesund machen kann, sondern auch eine Seele und eine Ehe. Alles, er kann einfach alles.
Und man hat ja
dann fing ich an mitzubeten und dann einfach meinen Mann zu fragen. Und das war fantastisch. Die Gemeinde hat damals sogar diese Fahrt bezahlt für meinen Mann, weil ich es finanziell einfach nicht konnte. Und das war für mich so groß, dass die Geschwister in der Gemeinde so ihr Leben hingegeben haben, auch für mich und für die Kinder. Das war ein sehr großes Zeugnis für mich. Ja. Und dann fuhr mein Mann mit und ich hatte einen Traum zu der Zeit. Und Gott hat mir gezeigt, dass mein Mann sich bekehren wird, dass er eine Lebenswende erfährt. Und genau so war das auch. Das war fantastisch.
Ging das so einfach? Was ist in dir vorgegangen, dass du eine Frau, die du 12 Jahre lang auf der Seite hast liegen lassen, wie kam überhaupt diese Idee in dir auf, zu sagen, naja, wir probieren das nochmal? Oder wie war das?
Also wir sind dann den langen Weg vom Rhein-Main-Gebiet in Harz gefahren, im Auto. Und ich muss sagen, das war für mich schon nicht so schön. Es war Stress. Das war ja nicht mehr meine Frau. Das war ja lange her. Das war für mich einfach weniger eine Fremde. Und ich hatte einfach ein bisschen Heimweh nach Hause, nach Mannheim, zu meiner Freundin und so weiter. So fuhr ich dahin. Wir hatten so eine Art Jugendherberge dort, dann wurden wir gleich in zwei getrennte Zimmer gebracht, weil wir hier nicht waren. Habe ich gedacht, oh, was ist denn das für eine Sekte, aber für die Kinder machst du das mit. Und dann hieß es noch abends, komm doch mal runter, wir haben eine kleine Versammlung und da seid ihr herzlich eingeladen. Und dann wurden wir vorne in die erste Reihe gesetzt, meine geschiedene Frau und Kinder, und dann wurden Lieder gesungen von Freude. Auch als sie von Freude sangen, dachte ich, die müssten mal meine Freude kennen, wenn ich abends durch die Kneipen ziehe. Das war so ein Gedanke. Und dann hieß es, wir sollten einfach mal aufstehen zu Ehren Gottes. Und dann bin ich dann so aufgestanden, wie so ein Schüler so will. Ja, stand dann so. Und dann muss ich sagen, ist etwas passiert, was ich mir nie hätte träumen lassen. Keiner hat geredet oder so. Ich stand da muss Gott einen Schalter umgelegt haben. Ich Zehntelsekunde ein anderer Mensch. Ich wusste plötzlich, eine geschiedene Frau, die musste wieder heiraten. Das sind deine beiden Kinder, die hast du total, ein elender Typ. Ich wusste, dass es Gott gibt. Ich wusste, dass Jesus mir vergibt, wenn ich ihn darum bitte. Es wurde nicht geredet, nach ein paar Sekunden oder Minuten wieder hingesetzt. Ich bin aufgestanden als ein Heide und habe mich hingesetzt als ein bekehrter Christ. Ich wusste jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich saß ziemlich verdattert in meinem Stuhl und habe erst gesessen.
Ja, und wenn du da gesessen hast, dann sind da noch gekommen. Also du solltest deine Frau wieder heiraten.
Mein erster Gedanke war, du hast deine Kinder total vernachlässigt. Du wirst die Frau wieder heiraten, du wirst deine Freundin verlassen. Es wird hart werden, das einzige Richtige in deinem verpfuschten Leben sein. Das war ein Gedanke, der bei mir da war.
Aber zwischen diesem Gedanken und einer Heirat, einer Wiederheirat, ist ja doch eine ganz schöne Strecke.
Also, mein lieber Klaus, ich muss sagen, ich bin dann wieder nach Hause gefahren, die Treppe zu unserem Hoch, und da hat meine Lebensgefährtin, eine wunderbare Frau, hat gesagt, da oben eine Gehirnwäsche verpasst.
Ich sehe es deinen Augen an. Du warst da noch gar nicht bei ihr.
Nein.
Ich hatte aus dem Fenster geschaut.
Drei Meter entfernt. Ja. Eine Gehirnwäsche verpasst. Und es war wohl auch so, nur das war nicht die Lösung. Irgendeiner hat mein Gehirn gewaschen, das stimmt. Und ich habe dann aber überhaupt Lust gehabt, das zu tun, was ich wusste, was ich tun muss. Und ich lag tags wach und habe überlegt, ich weiß, er will, dass ich sie wieder heirate, aber ich will das nicht. Und da habe ich das erste Mal gebetet, ich habe dich erfahren, ich weiß, dass es dich gibt, aber ich kann das nicht, wenn musst du es machen. Und ich muss sagen, er hat das so liebevoll und zärtlich gemacht. Das war Gefährdin besser. Sie hat viel besseren Weg gefunden. Es war für die Frau und mich besser und für die Kinder erst recht. Er hat das ganz liebevoll gemacht. Aber es war ein harter Weg im Alltag. Die Annäherung, also man kann empfehlen. Aber er war von oben und er war richtig. Ich bereue keine Sekunde, diesen Weg gegangen
Also du würdest sagen, die Kette der die euch auseinandergezogen hat, wurde durchtrennt durch Gott, durch Jesus Christus. Und Liebe, die also viel tiefer ist und beständig ist, die hat euch langsam wieder zusammengeführt.
So kann man sagen, Klaus. Also es war nicht unsere Sache. Für mich waren Leute, wenn so ein Spruch fand Gott so eine christliche Ecke, das hat mich damals überhaupt nicht motiviert, höchstens zum Weglaufen. Aber Gott hat es gemacht und ich habe irgendwann mal in der Bibel gefunden, ich finde von denen, die mich nie gesucht haben. Aber ich habe auch später erfahren, dass eine ganze Gemeinde, meine Frau und die Kinder dafür gebetet haben, heimlich hinter meinen Rücken. Und das Fürbitte, das hat eine große Wirkung, stelle ich fest. Ja. Also sicher nicht begabt, Christ zu sein, aber Gott hat mich zu einem gemacht. Was ist ein Christ? Ein Mensch, der einfach Gottes Willen, den er in der Bibel hat, lebt. Und zwar nicht so nach dem, sondern nach dem Herz.
Ja. Und würdest du sagen, dass du jetzt als ehemaliger Achtjähriger, der die Freiheit geliebt hat, frei Schnauze zu tun und lassen, was man will, würdest du sagen, du hast hier bis jetzt in einem Gefängnis gelandet?
Also ich muss sagen, damals, als ich noch nicht waren für mich die Christen in einem Gefängnis. Das stimmt, die tun sich das Schönste im Leben, dachte ich. Aber wenn ich jetzt heute selber einer bin, ich muss sagen, das Leben weitet sich. Ja? Aber wie will ich das jemandem erklären? Man kann es eigentlich nur sagen, das Leben wird weiter. Und letzten Endes war früher das Leben der langen Leine. Ja? Alkohol, umgucken und dann wieder in der Schule angeben und ordentlich sein. Es war ein doppelt und dreifach mit schlechtem Gewissen, mit kleinen, sagen wir mal, Höhepunkten aus dem Alkohol weiter oder eine neue Bekanntschaft. Es ist ein elendes Leben, heute zurückguck. Und wer da drin steckt, würde ich sagen, tja, probiert's oder tja, für bitte.
Ja, kann man sagen, echte Liebe kommt von oben und die falsche Liebe, die zieht den Menschen nach unten.
Klaus, ich kann dir nur sagen, ich habe ja Kollegen, wo ich eine Längsschnittuntersuchung machen kann, die jetzt ohne Gott leben, die genauso leben wie ich und so weiterleben. Sie tun mir herzlich leid. Jetzt bald 70, ich kann damit rechnen, es sind schon Jüngere gestorben. Ich weiß, das Schönste kommt noch für einen Christen. Aber was kommt für einer, der Jesus kennt? Ja. Es ist schrecklich. Also ich möchte es nicht mehr. Und nicht nur wegen Aussichten, schon hier. Es ist ein wunderbares Leben. Und ich habe meine Frau jetzt, ich ehre sie, wir haben viel Freude. Es gibt auch mal wieder irgendwas, was so schön ist, aber dann können wir uns vergeben. Ja? Das ist ganz klar. Herr Jesus, für dich ertrage ich das, was es sagt. Sie hat zwar nicht, aber ich habe recht, aber Ich ertrage es für dich.
Ich habe mir sagen lassen, leider habe ich das nicht erlebt, dass ihr ihm mit Zylinderhut, weißer Kutsche, einem wunderschönen Gefährt, dann nochmal, also nicht mehr in Jeans wie 60er, 1974, sondern dann habt ihr dich kirchlich sogar geheiratet, damals einfach nur Standesamt, eine Unterschrift, was? Diese weiße Kutsche war ein Symbol, dass ihr euer Leben vor Gott bereinigt habt und eure Sünden einfach ans Licht gebracht habt.
Also das Gott hat Humor. Die Erde war so, ich wach morgens auf, weil mein Freund mich weckt. Er sagt, weißt du, was heute Tag ist? Ich sag, nö. Sagt, du heiratest heute. Ich hatte nichts. Ich hatte dann keinen Anzug, keinen Schlips, gar nichts. Dann hat er mir seine Jacke geliehen, die war mir zu groß. Ich hatte einen mit roten Socken, das kommt ja in der DDR sicher gut an, der ehemaligen. Rote Socken, Schlappen und eine zu große Jacke und schlurfte zum Rathaus, wo der Schwiegervater im Anzug wartete. Und meine Frau hat mich trotzdem verliebt angeguckt. Dann habe ich gesagt, so, wir gehen Pizza essen, wir zwei. Und die Eltern waren dann irgendwie vergessen. Erste Ehe und wie war die zweite, meine Liebe?
Wie im Traum. Gott hatte mir wieder Mund, deswegen konnte ich meinem Mann vergeben. Und er, also es war einfach wie im Traum, wie ich mir es gewünscht hatte. Und ich durfte auch wieder in Weiß heiraten, weil das ist ja eigentlich das Symbol, dass schuldlos in die Ehe geht, rein in die Ehe geht. Und Gott hatte mir alles vergeben, trotz wirklich vielen großem Sündenregister. Und ich durfte in Weiß heiraten. Es war mir sehr groß, es war knallweiß.
Was hast du gemacht, um Vergebung für ein lasterhaftes Leben zu bekommen?
Ich habe viele gute Menschen gehabt, die mir zur Seite standen und vor allen Dingen war es Gott, der mir gezeigt hat, eine nach der anderen, die ich bei ihm bekennen konnte und konnte in die Seelsorge gehen und konnte Menschen beten, die fest im Glauben stehen, dass Gott mir diese Schuld, diesen großen Schuldenberg vergibt und habe einen tiefen Frieden erfahren. Gott hat mir wirklich alles vergeben und es heißt, dass Sünden in die Tiefe des Meeres geworfen werden. Und das habe ich wirklich erlebt. Alles ist vergessen, alles ist gelöscht. Die Seiten im Buch des Lebens sind jetzt weiß.
Also du, Blut Jesu. Ja, du hast also erlebt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ja. Auch diesen Lasten. Ja. Hast du das auch erlebt?
Ich habe das auch erlebt. Ich habe 10 Gebote gebrochen. Und ich habe die tiefe Gewissheit vom Jesus bekommen, dass er das auf Golgatha auch auf seine Schultern genommen hat. Das ist für mich subjektiv absolut sicher und das kann auch jeder, der merkt, dass er irgendwo hat, die nicht gut sind, in Anspruch nehmen. Es gibt die Möglichkeit zur Seelsorge, es gibt die Möglichkeit, direkt zum Herrn zu gehen. Der Vorhang ist zerrissen, damals auf Gold. Wir brauchen keinen Priester mehr, aber es ist gut, so wie Menschen zum Psychotherapeuten gehen, wenn man auch mal zum Pastor seines Vertrauens geht. Es gibt viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass man nicht mit diesem Rucksack an Sünden sein Leben führt, gar abtritt. Wir kommen gerade von der Beerdigung. Es ist schrecklich, wenn jemand in der Last nicht, sagen wir mal, bereinigt hat, bevor er im Herrn steht. Mhm,
ja. Wunderbar. Also, wenn ich vielleicht noch eine kurze Überschrift zum Ende noch setzen darf. Im 2. Korinther 5, 17 steht geschrieben, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, auch die, das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Ist das auch so für eure Leben?
Liebe Leute, weißt du noch unseren Trauspruch von der 2?
Ja, interessanterweise ist das genau, die Jahreslosung ist unser Trauspruch aus Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch einen neuen Geist geben und ein neues Herz und will das steinerne Herz aus euch herausnehmen und euch ein Fleisch geben. Und da ist Jesus eigentlich noch dabei. Denn es geht, eine Schule als Christ geht ja bis zum Ende.
Okay, ich merke, ist vorbei. Also zum Schluss kann man vielleicht sagen, dass ein Leben ohne Gott in einer Ehe eine Qual ist, aber mit ihm eine gewaltig schöne Sache.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.